Und jetzt zu unserem Hintergrund. Rund 100'000 Kinder in der Schweiz leben mit einem älteren Teil, der ein Suchtproblem hat. Also zum Beispiel jeden Tag Alkohol trinkt, kifft oder andere Drogen konsumiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass so Kinder später selber auch ein Suchtproblem haben, ist 6-mal höher als bei Kindern aus, in Anführungs- und Schlusszeichen, normalen Familien. Lang hat man über diese Kinder nicht geredet, ihnen kaum geholfen. Die Gesellschaft hat das Problem ignoriert, weil viele Leute auch einfach nicht wissen, wie es mit dieser Situation umgehen soll. Mit verschiedenen Aktionen in 12 Schweizer Kantonen haben die Fachstellen letzte Woche auf die Situation der betroffenen Kinder aufmerksam gemacht, auch hier in der Ostschweiz. Kinder von suchtkranken Eltern, wie kann man ihnen helfen? Wie merkt man, dass ein Kind daheim Probleme hat und warum ist das immer noch ein Tabu? Über das und anders redet Martina Brassel jetzt mit der Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe St. Gallen. Sie ist jetzt live bei uns im Studio.
Regine Rust, guten Abend.
Guten Abend.
Ich würde ein Gespräch mit einem Ausschnitt aus dem SRF-Doc-Film «Alkoholsucht – Kinder im Schatten alkoholkranker Eltern» anfangen.
Sobald sie aufgestanden ist, hat sie ein Börse Bier aufgetan. Und dann immer wieder, den ganzen Tag durch, einfach sobald ihre Bierdose fertig war, ist die nächste gekommen. Und in der schlimmsten Zeit, da hat sie so eine grosse ganze Wodkaflasche alleine hinterher gefetzt.
Ich habe keine Erinnerung daran, dass sie nicht getrunken hat.
Erzählen tut da die 16-jährige Magdalena, die getrennt lebt von ihrer Mutter in einem Heim. Regine Rust, das sind Alltagsschilderungen von einem Kind, das eben jemand zu Hause hat, der suchtkrank ist. Und wenn man das so hört, dann hat man das Gefühl, die Sucht, die prägt das Familienleben.
Ja, es ist absolut. Also die Tochter hat das sehr treffend beschrieben. Sie erlebt das tagtäglich. Man kann sagen, die Sucht ist eigentlich ein Familienmitglied. Also die ist ständig im Raum und beschäftigt nicht nur die Suchtkranken, sondern eben auch ganz intensiv die Kinder.
Und sie dominiert auch den Familienalltag? Also man lebt nach der Sucht, kann man sagen?
Also alles dreht sich um die Sucht. Also sie hat es ja gerade schon gesagt, sie sieht die Mutter betrunken, sie sieht vielleicht andere Kinder sehen, ihre Eltern, wenn sie andere Drogen konsumiert haben. Und das ist was, was die Kinder natürlich einordnen müssen, aber es eigentlich noch nicht können altersmäßig. Und das bedeutet, das ist für sie normal, aber gleichzeitig merken sie, die Eltern sind nicht präsent, sind nicht da, müssen vielleicht dann auch sich mehr um die Eltern kümmern. Das heißt, die Kinder beschäftigt es sehr, die ganze Familie beschäftigt es sehr.
Wie ist es für so ein Kind zum Heimkommen von der Schule, wenn es dann eben nicht weiss, ob jetzt die Mami betrunken ist oder der Papi irgendwie ja, bekifft ist oder...
Also eigentlich, die Kinder denken immer an die Situation daheim. Die denken in der Schule an die Situation daheim. Die denken auf dem Nachhauseweg an die Situation. Die sind schon voll in Alarmstimmung, kommen nach Hause und wissen nicht, was sie vorfinden. Also kann sein, die Mutter ist nüchtern und es läuft alles wunderbar. Es kann sein, die Mutter liegt betrunken auf dem Sofa und man muss sich kümmern. Es kann sein, die Mutter ist ganz euphorisch, weil sie getrunken hat. Das heißt, es ist völlig unklar, was passiert. Und das ist ein Riesenstress für die Kinder.
Im Rahmen der Aktion, die Sie von verschiedenen Fachstellen letzte Woche ja gemacht haben, schweizweit, haben auch Betroffene ihre Geschichten erzählt, wie jetzt eben zum Beispiel Magdalena in dem Doc-Film, aber es hat zum Beispiel auch Gundula einen Bericht geschrieben, wo sie schreibt, es gab einen Moment, als meine Mutter zusammenbrach und in Ohnmacht fiel und als kleines Mädchen von etwa 3, vielleicht 4 Jahren dachte ich, sie sei tot. Was macht da mit dem Kind, da, wo Sie vorher gesagt haben, aber eben auch so eine Situation, wie jetzt Gundula beschreibt? Was macht da mit dem Kind?
Es sind zwei Dinge. Das eine ist, Kinder denken immer, sie selber hätten dazu beigetragen. Kinder sind egozentriert, die denken, sie hätten das ausgelöst. Das ist der eine, natürlich das Riesenthema, was sie beschäftigt. Und das andere ist einfach diese Riesenverlustangst. Es gibt für Kinder nichts Schlimmeres, als die Eltern zu verlieren. Das ist ihre größte Angst und die Angst beschäftigt sie sehr. Das heißt, es ist doppelter Stress.
Also egal, wie schlimm das daheim ist, die Angst dominiert.
Die Angst dominiert. Es dominieren noch, also es gibt noch andere Gefühle, die auch sehr stark sind. Schuldgefühle, Schamgefühle, das Gefühl von Ohnmacht. All das ist ein großer Gefühlscocktail, den die Kinder ausgeliefert sind.
Sie haben gesagt, eben die Schamgefühle, die beschreibt Magdalena auch in dem Doc-Film. Lassen Sie mal kurz, was sie sagt.
Früher habe ich mich schon sehr, sehr geschämt für das, was halt daheim abläuft. Weil wenn ich bei anderen daheim war, waren wir so schön aufgeräumt und so. Und die Älteren waren halt auch irgendwie ganz, ganz anders drauf als meine Mami.
Was macht das mit einem Kind?
Also es ist ganz typisch. Also zum einen die Scham, zum anderen das Gefühl, ich habe kein echtes Daheim. Und das ist natürlich das echte Daheim, was ja auch dazu führen könnte, dass ich noch Rückhalt von den anderen Kindern finde. Also ganz große Einsamkeit. Und das ist sehr spürbar in dem Bericht. Und ich denke, das ist was, was wie unter allen Gefühlen noch drunter liegt. Ich bin alleine, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden kann. Es ist ein Riesentabu.
Probiert so Kind auch nach aussen eben den Ski zu wehren und dann eben Gespändli zum Beispiel nicht mit heimnehmen, wenn sie wissen, oh, vielleicht ist die Heilige wieder x Bierdosen oder so umeinander.
Und da sind wir wieder an dem Punkt, Kinder haben Riesenangst, die Eltern zu verlieren. Und natürlich merken sie irgendwann, da läuft was nicht ganz richtig. Da läuft was anders als in den anderen Familien. Und es könnte sein, dass irgendjemand kommt und uns trennt, die Eltern von den Kindern trennt. Und das ist natürlich das Schlimmste für die Kinder. Das heißt, sie versuchen alles, um zu verhindern, dass irgendjemand darauf aufmerksam wird. Und sie versuchen es wirklich zu vertuschen und zu verheimlichen. Und das macht es natürlich ja dramatisch für die Kinder in allen Ausprägungen.
Es hat auch Auswirkungen auf Kinder. Im Doc-Film hat Magdalena auch davon erzählt, was das bei ihr geführt hat. Wir hören uns auch kurz diesen Ton an.
In der Schule ist es nicht gut gelaufen, daheim ist es nicht gut gelaufen. Dann habe ich mich halt, weil ich gar keinen Ausweg mehr gefunden habe. Dann habe ich mich auch versucht zu umbringen und so. Ja. Ich habe mich damals geritzt, weil das Blut gesehen und das Spüren halt, hat mir halt auch irgendwie geholfen, so, ich bin noch da, ich lebe noch. Das war nicht so schön.
Das Beispiel bestätigt auch die Zahlen, die es gibt, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder von suchtkranken Eltern selber Probleme überkommen, 6-mal höher ist als bei, sage ich, Kindern aus in Anführungs- und Schlusszeichen normalen Familie, nur gerade ein Drittel schafft es, um selber nicht suchtkrank zu werden. Eben, sie kommen auch psychische Probleme. Zum Teil, wieso sind so Kinder wie Magdalena mehr gefördert?
Also es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist, in welcher Umgebung werde ich groß? Ist es eine fördernde Umgebung? Ist es eine Umgebung, die mir ermöglicht, dass ich mich entwickeln kann? Oder werde ich in einer Umgebung groß, wo ich eigentlich mich nicht entwickeln kann, sondern wo ich woanders hingucken muss und wo ich vielleicht auch ständig, wie gesagt, in Sorge bin, in Angst bin und damit beschäftigt, alles irgendwie auszubalancieren. Das ist das eine, es sind dann keine förderlichen Umgebungen. Und das andere ist, es gibt zudem noch ein genetisches Risiko. Und das ist natürlich immer wichtig zu wissen, es ist nur ein Risiko, es ist nicht automatisch, aber jede Erfahrung von einem Menschen brennt sich in die Genetik ein. Und das heißt, die Kinder erben dann einen Teil der Suchterkrankung ihrer Eltern auch über die Gene. Wichtig ist aber immer dazu wissen, es ist ein Risiko. Es ist nicht, dass es automatisch passiert, wenn man suchtkranke Eltern hat, dass man selber suchtkrank wird.
In der Gesellschaft ist das Thema immer neu. Tabuthema, darum jetzt auch die Aktionswoche gehen. Wieso schaut die Gesellschaft immer noch weg?
Es ist natürlich ganz schwierig. Suchterkrankung ist grundsätzlich ein Tabuthema. Man spricht nicht darüber, dass man suchtkrank ist. Die Menschen sagen vielleicht eher, sie hätten Burnout. Das ist vielleicht noch ein bisschen akzeptiert, aber dass man diese Erkrankung hat, darüber spricht man nicht. Hat oft auch damit zu tun, dass die Menschen denken, sie wären selber schuld. Das ist das eine. Und das andere ist, man spricht Menschen auch nicht an. Also auch da sind wir alle sehr zurückhaltend und vorsichtig. Wir gehen nicht schnell zu jemandem und sagen, du, ich denke, du hast ein Suchtproblem, sondern wir beobachten das vielleicht und denken, na, vielleicht ist es doch ein bisschen viel, trauen uns aber nicht, die Person anzusprechen, weil wir denken, wir treten ihr zu nahe. Und das macht es natürlich als Mischung unglaublich schwierig. Und man vergisst dann aber, dass es eben nicht nur die direkte Person ist, sondern eben auch das Kind, das darunter leidet.
Man sagt ja auch, Früherkennung ist eben gerade wichtig. Also eben, vor allem den jemanden ansprechen. Wie spricht man denn? Ja, wenn ich jetzt merke, dass ein Schulgespendli von meinem Kind sich komisch verhält, wenn ich vielleicht das Gefühl habe, mit dieser Mutter stimmt vielleicht irgendetwas nicht, aber es ist erst so ein Gefühl, man hat keine Bestätigung. Wie spricht man denn eine erwachsene Person oder auch das Kind auf so etwas an?
Und das sind zwei Dinge. Ich denke, es ist wichtig, das zu unterscheiden. Das eine, kann man ein Kind auf das Thema ansprechen? Ich denke, das ist grundsätzlich eher schwierig, weil das Kind kommt in einen großen Konflikt. Das Kind ist loyal zu den Eltern. Alle Kinder sind loyal zu ihren Eltern. Und es wird ganz sicher nicht schnell darüber sprechen, dass die Mutter zum Beispiel trinkt oder der Vater trinkt. Was man aber machen kann, ist dem Kind eine Beziehung anbieten. Einfach da sein, zuhören, Unterstützung anbieten, eigentlich den Teil anbieten, den das Kind zu Hause nicht hat. Das ist das eine beim Kind. Wenn man es bei den Eltern anguckt und fragt, wie kann man es da ansprechen, das ist natürlich was ganz anderes, wenn ich mit Erwachsenen spreche. Da wird es schon darum gehen, einfach Ausdruck zu verleihen, dass man sich Sorgen macht und Ausdruck zu verleihen, dass man sagt, mir ist aufgefallen, wirklich Ich-Botschaften zu verwenden, von sich sprechen und sagen, mir ist das aufgefallen, gibt es da irgendwas, wo du vielleicht Unterstützung brauchen könntest?
Wie gut muss man jemanden kennen? Zum so etwas machen?
Das ist eine komplexe Frage. Ich glaube, es ist auch eine Typsache. Bin ich jemand, der jemand anspricht? Also Menschen sind da sehr unterschiedlich. Wie spreche ich die Person an? In welcher Situation spreche ich sie an? Aber ich denke schon, ein gewisses Vertrauen muss da sein. Aber das Risiko ist, dass viele denken, ich kenne die Person gar nicht gut genug, um es anzusprechen. Und wir ermuntern eigentlich eher, das wirklich sanft anzusprechen, auf eine wohlwollende Art, nicht abwertend, aber doch es anzusprechen.
Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1. Heute Abend bei mir zu Gast ist Regine Rust, Geschäftsleiterin von der Stiftung Suchthilfe. Wir reden über Kinder von suchtkranken Eltern, warum das immer noch ein Tabu ist in der Gesellschaft. Sie haben jetzt gesagt, eben, dem Kind kann man eigentlich ja, Vertrauen geben, man kann für es da sein. Ich habe auch gelesen in Berichten von Betroffenen, wo geschrieben haben, ja, ich hätte mir gewünscht, dass ich als Kind mit jemandem hätte können reden. Ist das wirklich ein Wunsch, den man als Kind schon hat? Oder kommt denn da erst im Nachhinein, wenn man reflektiert, was eigentlich mit einem passiert ist?
Kinder haben den Wunsch nach Geborgenheit und nach Sicherheit. Und das ist eigentlich das Wichtige, das ist die Grundlage und die ermöglicht dann, dass ich über die Themen spreche, über die ich sprechen möchte. Wichtig ist, dass die Kinder das Tempo vorgeben, nicht die Erwachsenen. Die Erwachsenen sollen nicht zwingend Detektiv spielen, sondern sie sollen Angebote machen, aber wie gesagt, auf Erwachsenenebene dann schon besprechen, was da los ist. Und das andere ist, alle Kinder, die nicht suchtkrank geworden sind, berichten darüber, dass es eine Person, meistens ist es nur eine Person in ihrem Leben gab, die sie so stabilisiert, so unterstützt hat, dass sie ihnen Kraft gegeben hat und dass das dazu geführt hat, dass sie selber nicht suchtkrank geworden sind. Das heißt, es reicht eine Person und damit möchten wir alle Erwachsenen ermutigen, da aktiv zu werden und Kinder zu unterstützen. Wichtig ist in dem Kontext aber, man muss dranbleiben. Also ganz schlecht ist, wenn die Kinder merken, da kommt jemand, der ist vielleicht ein halbes Jahr da und verschwindet dann wieder. Das ist dann wirklich schädlich eher, weil dann lernen sie, ja, man kann kein Vertrauen in Beziehung haben. Und gleichzeitig ist es so, man muss wirklich dem Kind das Tempo überlassen. Das ist ganz entscheidend.
Was können Sie als Fachleute da machen? Was für Angebote gibt es, ich sage jetzt mal, ja, zum so Kind, ja, professionell helfen?
Wir haben Unterstützung auf verschiedenen Ebenen. Natürlich unterstützen wir die Kinder, ganz konkret durch Angebote. Und natürlich unterstützen wir auch die Eltern. Und das ist ganz wichtig, es sind ganz berührende Gespräche, wenn suchtkranke Eltern bei uns in der Beratung sind, ihre Kinder mitbringen, die Kinder über die Suchterkrankung reden und also wir mit ihnen drüber reden und plötzlich das auf eine kindgerechte Art ihnen vermitteln und man zum Schluss sie fragt, wie war das Gespräch für dich? Kannst du dir vorstellen, dass du wiederkommen möchtest? Dann sagen die häufig, oh ja, kann ich morgen wiederkommen? Also es ist wirklich, die wollen drüber reden. Das ist das eine. Das kann man ihnen ermöglichen. Das andere ist, und da möchten wir auch sehr ermutigen, dass alle Angehörigen, alle Menschen, die mit irgendjemand in Kontakt waren, der eventuell suchtkrank sein könnte und die nicht wissen, wie sie es ansprechen können, dass sie sich bei uns melden, weil da können wir gut coachen und unterstützen und auch Hilfe bieten, wie man gut Menschen ansprechen kann.
Fürs Kind und für die Eltern natürlich, oder?
Fürs Kind und für die Eltern. Und wir sagen immer, lieber einmal öfter bei uns angerufen in der Suchtfachstelle, lieber einmal öfter gefragt, als zu sehr weggeschaut. Weil das ist das Schlimmste für die Kinder, wenn Erwachsene wegschauen. Das ist eigentlich das, was am schädlichsten ist.
Sind sich die Eltern, die selber ein Suchtproblem haben, bewusst, was das mit ihrem Kind macht?
Die Eltern sind sich dessen in der Regel oft gar nicht bewusst. auch suchtkranke Eltern wollen gute Eltern sein. Und das macht es auch so schwierig. Also alle haben den Wunsch, dass es ihren Kindern gut geht. Ich habe in meiner ganzen jahrelangen Erfahrung noch nie gemerkt, dass irgendein Elternteil gesagt hat, ich möchte meinem Kind schaden. Und ich schade meinem Kind. In dem Moment, wo sie aktiv getrunken haben, haben sie das häufig gar nicht gemerkt, dass sie gesagt haben, jetzt, wenn ich trinke, schade ich meinem Kind. Sondern ist es wirklich so, sie kriegen das aufgrund ihrer Krankheit nicht mit und sie kriegen gar nicht mit, was beim Kind passiert, weil sie selber berauscht sind. Und da ist einfach wichtig, Eltern müssen eigentlich lernen, dass, wenn sie suchtkrank sind, gleichzeitig aber gute Eltern sein wollen, dann müssen sie eine Sache trennen, den Konsum und den Kontakt zum Kind. Und wenn das möglich ist, also wenn Eltern es schaffen, dass sie sagen, ja, ich bin mit meinem Kind nur zusammen, wenn ich nüchtern bin, habe dann eine gute Zeit mit dem Kind und wenn ich aber konsumiert habe, dann ist mein Kind in Sicherheit. Das ist ganz wichtig, ganz entscheidend. Dann kann die Elternschaft auch gelingen, wenn eine Suchtkrankheit vorliegt. Das ist aber häufig sehr schwierig für die Eltern, weil die Sucht den ganzen Tag oft prägt. Und das ist dann die Herausforderung, herauszufinden, ist es irgendwie möglich, beides noch parallel gut umzusetzen.
Regine Rust, zum Schluss möchte ich nochmal zu der Magdalena kommen, wo dann am Schluss vom Doc-Film ja auskommt, dass sie einen Rückschlag hat, dass sie ihre Lehre abgebrochen hat, dass sie sich von einem Freund getrennt hat, wieder zurück im Heim ist. Das zeigt auch, wie schwierig das es ist, wenn ein Kind schon anfängt, Probleme überkommt, um wieder daraus rauszukommen.
Ist es wirklich, also, und deswegen ist Prävention und Frühintervention so wichtig. Und das ist das Projekt, unser Projekt, die vergessenen Kinder, wo wir wirklich genau die Kinder in Fokus nehmen und die stärken und schützen, die in eben einer Umgebung aufwachsen, die ein höheres Risiko darstellt. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Und das ist einfach die Gefahr, dass es einfach eine Entwicklung gibt. Wenn die einmal gestartet ist, dann ist es natürlich sehr schwierig, aus dem Kreislauf auch wieder rauszukommen. Ist nicht unmöglich, aber es ist doch ein hoher Aufwand für die Person. Also sie muss einfach viel Therapie machen und viel wirklich ihr Verhalten verändern. Und wir erleben es tragischerweise, dass viele Menschen, die bei uns in der Beratung sind, oft auch zu spät oder sehr spät in die Beratung kommen, weil sie denken, weil sie nicht darauf vertrauen, dass ihnen jemand hilft. Die haben dann wirklich das Problem, sie müssen lange dran arbeiten, dass sie da ihr Verhalten wieder in den Griff bekommen. Und ganz viele der Menschen, die zu uns kommen, haben selber wirklich Erfahrung gemacht, dass ihre Eltern suchtkrank sind, oft bis in die Großelterngeneration hinein.
Regine Rust, danke für den Besuch bei uns im Studio.
Ich danke Ihnen, vielen Dank.
Es war Regine Rust, Geschäftsführerin von der Stiftung Suchthilfe St. Gallen. Sie war live bei Martina Brassel hier im Studio. Sie hören Regionaljournal Ostschweiz am Dienstag, 29. März.